Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Heute ist der Schriftsteller Lukas Rietschel zu Gast. Er hat zwei Romane veröffentlicht, beide von der Kritik gelobt und vom Publikum eifrig gelesen. Mehrere Auflagen hat es für beide Bücher gegeben. Manche kennen Lukas Rietschel auch aus Diskussionen, wenn es um den Osten Deutschlands geht. Erstmal herzlich willkommen, Herr Rietschel.
Hallo.
Ich freue mich, dass Sie hier sind in Berlin bei uns im Funkhaus, denn eigentlich leben Sie in Görlitz,
genau.
Was ungewöhnlich ist für einen Schriftsteller.
Die schönste Stadt Deutschlands, insofern finde ich das gar nicht so abwegig, da zu sein.
Aber einen jungen Schriftsteller, zumal Sie sind ja Jahrgang 1994, warum Görlitz?
Ich habe manchmal den Eindruck, dass ich eigentlich mein Leben lang schon um die 40 eigentlich bin und mich nach Ruhe und Abgeschiedenheit sehne. Und ich bin, glaube ich, einfach kein Großstadtmensch. Das ist jetzt schön, hier zu sein. Und ich bin tatsächlich sehr überrumpelt von all den jungen Menschen, beziehungsweise Menschen meines Alters, weil die habe ich nicht so oft. Die sehe ich nicht so oft. Die sehe ich, wenn ich dann mal nach Leipzig gehe, nach Berlin gehe. Und dann bin ich immer erstaunt, weil ich feststelle, okay, hier seid ihr alle gelandet. Hier seid ihr also. Da, wo ich bin, vermissen wir euch. Ich bin dann einfach dahin gezogen, weil ich wieder zurück nach Hause wollte. Aber nicht nach Kamenz, wo ich aufgewachsen bin. Das war mir dann doch ein bisschen zu klein und zu piefig. Und Görlitz hat alles, was mich interessiert. Also es ist eine Stadt, die in ihrer Vergangenheit zu knabbern hat, die mal doppelt so groß war, wie sie jetzt ist. Also über 100.000 Einwohner hatte. Man sieht es auch in der Stadtstruktur. Wir sind jetzt bei ungefähr 56.000. Das heißt, da sind ganz viele Narben. Da liegen ganz viele Geschichten vergraben. Das ist einer der ärmsten Landkreise Deutschlands, wenn wir uns das Einkommens- und das Rentenniveau anschauen. Das heißt, große soziale Fragen, große politische Fragen, ohne dass ich mir das deswegen ausgesucht hätte. Aber ich merke, dass das für mich Dinge sind, die reizvoll erscheinen. Ja.
Der Schriftsteller Lukas Rietschel ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur und er hat uns gerade schon ein bisschen erzählt, warum er in Görlitz lebt. Gilt als die schönste Stadt Deutschlands, nämlich überhaupt nicht zerstört worden im Krieg. Und ich war mal da, die Stadt ist wirklich wunderschön. Und ich bin ja ein paar Jahre älter als Sie, Herr Rietschel. Ich habe sehr viele Leute in meinem Alter und noch älter dort gesehen, denn die Stadt gilt auch als Ruhesitz. Wie ist denn das für Sie? Dann fühlen sich da vielleicht besonders jung dann.
Tatsächlich fühle ich mich sehr jung, ja. Ich hatte das ja eingangs so ein bisschen angerissen. Also junge Menschen, klar gibt es die, aber sie sind eben in der Unterzahl. Das heißt, ich laufe durch die Straßen und sehe vor allem alte Menschen, ältere Menschen und damit ja immer auch die Frage verknüpft, was wird denn aus so einer Stadt? Wie funktioniert die dann eigentlich, wenn wir mehr Altenheime brauchen als Kindergärten, wenn wir mehr Seniorentageseinrichtungen brauchen als Kinderhorte oder Schulen, das dreht sich dann so ein bisschen und natürlich kann man das durch einen Zuzug auch nochmal umkehren, diese Richtung, aber eigentlich ist schon relativ klar, wo das hinführt und das ist ein bisschen auch schwierig für die Stadt selbst in ihrer politischen Gestaltung, weil natürlich möchte man gerne junge Familien haben. Familien, das ist das Zukunftsmodell, also für eine Stadt, das ist völlig klar. Das sind junge Eltern mit Kindern, das heißt, da wird viel gekauft, die haben dann eine Verwurzelung, da geht es irgendwie weiter, eine berufliche Entwicklung, das heißt, da ist auch eine Innovationskraft da. Das bringen, ohne despektierlich zu sein, alte Menschen in der Regel nicht so mit, die haben oft Geld, was sie ihr Leben lang verdient haben, das geben sie gerne aus, aber es ist jetzt nicht, dass dadurch ein Ruck durch die Stadt gehen würde und ein großer Aufbruch vermittelt würde. Das wird politisch versucht zu erzählen, aber wenn wir uns die Zahlen anschauen, spricht einiges dafür, dass wir uns so langsam schlafen legen.
Sie haben gerade gesagt, Sie sind nach Görlitz gezogen, weil Sie zurück nach Hause wollten. Was ist denn für Sie zu Hause?
Das ist für mich schwer zu greifen. Es ist, ich bin in Kamenz aufgewachsen. Das ist so in der Ecke Bautzen, Hoyerswerda. Für mich ist die Lausitz, auch wenn sie ja sehr unterschiedlich ist, mit der Westlausitz und der Oberlausitz, der Niederlausitz und was da alles reinspielt. Aber für mich sind diese leeren Landschaften extrem prägend. Für mich ist der Kohletagebau mit seinen Rauchwolken am Horizont, das gehört für mich dazu. Und es ist eben diese große, weite Fläche. Wir haben unglaublich viel Platz, weite Felder, viele Kiefernwälder. Und das riecht ganz besonders. Und das ist schön. Für mich ist das etwas sehr Sinnliches, was ich mit meinem Zuhause verbinde. Und Anna Segers hat es auch mal zusammengefasst, dass sie sagte, für sie ist also Heimat der Erstbezug der Wörter. Das heißt, wenn ich als Kind lerne oder sehe, das ist ein Baum, dann ist der Baum, den ich sehe, der Baum, den ich denke. Also ich sehe, weiß ich, eine Linde, eine Kiefer, was auch immer. Für Sie ist vielleicht der Baum, den Sie als Kind kennengelernt haben und mit dem Wort verknüpft haben, ein ganz anderer. Mein Fluss ist nicht der Rhein, den man vielleicht als den deutschen Fluss interpretieren könnte, sondern für mich ist es dann die Elbe, ist es dann die Neiße. Das heißt, mein Erstbezug der Wörter ist mit dieser Region verknüpft. Das ist mein Zugang zur Welt gewesen und da fühle ich mich wohl. Vielleicht ist das auch etwas sehr Biederes, weil es mich nicht so sehr nach draußen zieht, aber ich habe mich damit ganz gut arrangiert. Mir geht's gut da.
Ihre beiden Romane spielen ja in der Lausitz und Sie haben jetzt gerade es positiv formuliert und gesagt, da ist viel Platz. In den Romanen wird mehr so die Kehrseite beschrieben, der Verfall, der Abriss, die Menschenleere. Also da wachsen dann Bäumchen aus den Mauern alter Fabriken zum Beispiel. Ganze Häuserblocks werden abgerissen. Also nochmal eine ganz andere Lehre als die in Görlitz. Und das heißt, das gab es ja auch da, wo Sie aufgewachsen sind. Und ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich, wenn man so lebt in einer Gegend, wo alles auf Abbau ausgerichtet ist?
Ich schaue natürlich heute mit einer, auch wenn Sie das jetzt hören, wie ich es erzähle, mit einer gewissen Wehmut und auch mit einer gewissen Romantisierung auf diese Landschaft und auf mein Aufwachsen, aber ich kann mich gut daran erinnern, das müsste Ende der 10. Klasse gewesen sein, nein, falsch, es war in der 11. nach der Mittelschule, dass ich bei meiner Berufsberaterin saß und die mir sagte, ich muss gehen, wenn ich etwas erreichen möchte, dann nicht hier. Das ist nicht der Ort, an dem ich meine Zukunft verwirklichen könnte oder an dem ich überhaupt eine Zukunft, so hat sie es nicht formuliert, aber so kam es an, ich habe hier keine Zukunft. Das war das, was sie sagte, das, was ich wahrnahm. Und es deckte sich ja mit all den anderen Erfahrungen, die ich hatte mit meinen Klassenkameradinnen, auch aus anderen Schulen. Es sind einfach alle gegangen. Es waren alle weg. Und die sind im Regelfall nicht wiedergekommen, sondern haben jetzt noch woanders ihre Familien gegründet. Das heißt, dort wächst eben nicht bei uns die nächste Generation auf. Und das sind Menschen, die fehlen. Man kann in der Leere, auch in der Tristesse, natürlich eine Schönheit sehen, weil sie vergleichsweise im Gegensatz steht zu all der Nachverdichtung und der Versiegelung, die wir in den Großstädten haben und die einfach ein Gegenentwurf sein kann. Aber als Jugendlicher hatte ich das Gefühl, hier wartet niemand auf mich. Und das mündete auch in den ersten Roman mit der Faust in die Welt schlagen, der genau dieses Gefühl greifen sollte, nämlich hier wartet niemand auf mich. Hier ist niemand für mich und alles, was ich als Zukunft habe, liegt jetzt schon brach. Die einzige Möglichkeit, um auf mich aufmerksam zu machen, ist eigentlich durch Gewalt, durch Aggression und durch eine ganz destruktive Kraft.
Das klingt jetzt fast so, als sei das nicht nur eine private, sondern sogar auch eine politische Entscheidung gewesen, nach Görlitz zu ziehen. Alle anderen sind weg.
Es war auch auf eine Art eine naive Entscheidung. Also ich habe damals in Kassel studiert und habe diese Bewegungen gesehen des Wegziehens. Und es war auch die Zeit, in der Pegida stark wurde, in der die AfD das erste Mal dann auch in den Landtag gezogen ist. Und ich schon auch den Eindruck hatte, dass es sich hier sehr banal gesagt, auch um ein demografisches Problem handelt. Ja? Also die Jungen sind weg, die Zukunft fehlt. Wie gesagt, ich nehme jetzt sehr drastische Worte. Ja, und wenn wir eigentlich alle wiederkommen würden, vielleicht ließe sich das anders gestalten. Und ich war eben in dem Fall naiv, weil ich dachte, wenn die alle in Richtung Westen gehen, dann gehe ich jetzt mal Richtung Osten und versuche das einfach mal. Und? Fakt ist aber auch, nur dadurch, dass ich Schriftsteller geworden bin, dass ich von meiner Arbeit leben kann, kann ich auch bleiben. Sonst hätte es mich, wie so ganz viele andere, auch jetzt noch in meinem Freundeskreis, dann in die Großstadt gezogen.
Weil Sie dort keine Arbeitsstelle finden würden in Görlitz.
Ja.
Lukas Rietschel, heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, hat schon mit 24 seinen ersten Roman veröffentlicht. Mit der Faust in die Welt schlagen, heißt er. 24, Herr Rietschel, das klingt nach ganz frühen Schreibanfängen, also nicht gerade so mit 23,5 angefangen. Und wer schreibt, liest ja auch viel. Wie sind Sie zur Literatur gekommen?
Eigentlich durch Liebeskummer. Ich habe lange Zeit nicht gelesen. Ich komme nicht aus einem Haushalt, in dem, ich habe das immer so beschrieben, als in dem es eine große Bücherwand gab. Das ist nicht schlimm, das ist voll in Ordnung. Die Prioritäten meiner Eltern, auch in der Erziehung und auch in ihrer Prägung, war eine andere als eine, ich sag mal, groß- oder gutbürgerliche. Das heißt, ich bin eigentlich genau durch Liebeskummer draufgestoßen. Ich hatte damals, das tut heute überhaupt nicht mehr weh und es ist, wie es so oft ist bei den ersten Jugendlieben, ein bisschen dramatischer, als es am Ende alles ist.
Naja, aber in dem Moment.
Aber in dem Moment war es sehr schmerzvoll, haben Sie vollkommen recht. Die hat mich verlassen. Sie hatte sich damals in meinen besten Freund verliebt. Das war eine unerwiderte Liebe. Das ist ja oft die schmerzhafteste Form. Und ich habe dann gegoogelt, was man gegen Liebeskummer machen könnte. Und da hat dann irgendjemand vorgeschlagen, Anna Karenina zu lesen von Leo Tolstoi. Und ich wusste nicht, was das für ein Buch ist. Ich kannte den Autor nicht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Aber ich war offenbar so verzweifelt, dass ich mir dieses Buch bei eBay damals bestellt habe und habe das gelesen. Und ich fand das großartig. Ich fand diesen Levin vor allem toll, der ja zurückgewiesen wird nach seinem Versuch, eine junge Frau zu heiraten. Der geht dann aufs Land, zieht sich zurück in die Einsamkeit. Und das war Balsam auf eine Art. Also ich habe da eine große Heilung gelesen für mich und habe danach noch Krieg und Frieden gelesen. Ich bin dann auf einmal so rein in die Literaturgeschichte und wie das so ist, Sie haben es angesprochen, wenn man liest, dann vielleicht probiert man doch mal aus und übt sich darin und das habe ich einfach versucht. Ich hatte nie den Plan zu schreiben oder Schriftsteller zu werden oder mich überhaupt beruflich mit Texten zu beschäftigen. Das gab es nicht in meinem Lebensentwurf.
Aber das war so die Entdeckung vielleicht, dass man also Gefühle über Literatur oder über Schreiben ausdrücken kann, auch für andere.
Ja, und das, also. Also
ich habe mich schon gefragt, Anna Karenina. Ich dachte schon, oh Gott, hoffentlich haben sie sich nicht mit der armen Anna Karenina identifiziert, die sich am Ende.
Gottes Willen, stimmt, das wäre ein anderer tragischer
Fall. Ja.
Nein, ich war vor allem fasziniert, dass also so ein alter, toter Russe es schafft, dass ich mich mit Figuren identifiziere, die ja weit vor mir gelebt haben. Also das hat nochmal so einen Horizont geöffnet, was Kunst eigentlich kann und welche Kraft dahinter steckt. Und habe mich dann damals, das war alles in diesem Zeitraum, nicht dafür entschieden, meine Ausbildung als Mediengestalter anzufangen, sondern noch eine Fachoberschule zu besuchen für Gestaltung. Und das ist in Sachsen so ein Sonderschulmodell. Das ist also es ist nicht ganz Abitur, weil man also keine zweite Fremdsprache hat. Man ist nur noch zwei weitere Jahre auf der Schule, aber gibt es für Wirtschaft, Soziales, Gestaltung. Und dort hatten wir Atelierräume. Wir haben gemalt, wir haben mit Steinmetzen zusammengearbeitet, die dort in Demitz-Dumitz, das ist eine alte Steinmetz-Schule, hohe Tradition. Und das hat mir so den Kopf geöffnet und den Geist für, es gibt mehr als eben auch hier zu bleiben, als auf dem Dorffest auf die Liebe zu warten und dann ein Haus zu bauen und hier einen Beruf zu haben. Es gibt Schönes da draußen und es gibt Unentdecktes und warum probiere ich das nicht mal aus? Und das deckte sich alles, diese Zeit mit dem Entdecken von Literatur und das war jetzt rückblickend betrachtet, glaube ich, eine der prägendsten Zeiten bislang in meinem Leben. Da kommen bestimmt noch ein paar, aber das war so eine kleine Weichenstellung.
Ja, vielleicht ist das so wie mit dem Baum, den man als Kind gesehen hat, dass schon die frühen prägenden Zeiten die prägendsten bleiben. Sie haben gerade gesagt, Sie kommen nicht aus einem bildungsbürgerlichen Elternhaus. Aus was für einem Elternhaus kommen Sie denn?
Ich komme aus einem Elternhaushalt. Meine Mutter ist im sozialen Bereich tätig, im Krankenhaus arbeitet sie. Und mein Vater, der plant Bäder. Das klingt sehr, sehr platt, aber es ist ein hochanspruchsvoller Beruf, weil er also hat Kundenkontakt, er trifft sich da, er misst aus, er hat dann ein Treffen mit Fliesenlegern und so weiter und so fort. Das sind also hochkomplexe Arbeiten, die ich sehr bewundere. Mein Vater ist generell handwerklich äußerst talentiert. Der kann alles, mehr oder weniger.
Sie sagen das so bewundernd, als sei das an Ihnen vorbeigegangen.
Nein, gar nicht. Ich glaube, ich habe mir da viel abgeguckt. Also ich habe erst letztes Jahr meine Wohnung renoviert und habe damit mit ihm viel gemacht und bin stolz drauf, Sachen gelernt zu haben von ihm. Und ich glaube, also Arbeit ist in unserer Familie, hat einen sehr hohen Stellenwert. Das mag auch an einer gewissen protestantischen Prägung liegen. Und dann vielleicht sind wir dann auch ein bisschen bei Weber und sind bei dem Arbeitsethos. Davon kann ich mich nicht frei machen. Und es fällt mir wahnsinnig schwer, zu entspannen, mich zu langweilen oder eben nicht zu arbeiten. Also das ist in mich übergegangen, die Arbeitseinstellung meiner Eltern. Das muss erstmal nichts Schlechtes sein, aber es war immer klar, viel arbeiten, hart arbeiten, gut arbeiten und dann vielleicht irgendwann den Lohn dafür nach Hause bringen. Ja.
Also Abitur war nicht vorgesehen ursprünglich, mhm, offenbar, und damit ja auch kein Studium. Sie sind dann, ja, auf diese Fachoberschule gegangen für Gestaltung und dann ja doch dem Rat der Dame in der Berufsberatung, mhm, gefolgt und nämlich weggegangen fürs Studium, ja, nach Kassel.
Genau. Man kann in Kassel an der Universität studieren. Das ist eine der vielen durch sozialdemokratische Regierungen hervorgebrachten Reformuniversitäten, in dem es also darum ging, Arbeiterkinder, zu denen ich ja auch gehört habe, aber das war eine Bewegung aus den 70ern, an die Hochschulen und an die Universitäten zu bringen, um den Aufstieg durch Bildung voranzutreiben. Und die sagte das zu mir und sie sagte, sie schreiben doch gerne, was ist denn mit Journalismus? Wär das nicht was? Aber Journalismus studieren geht nicht so ganz mit ihren Vorkenntnissen und mit dem Nicht-Abitur. Aber müssen sie auch gar nicht, vielleicht ist ja dann Politikwissenschaft was. Und schauen Sie sich das mal an. Und das kann man in Kassel studieren. Und dann war das für mich fast schon in dem Moment, als sie das aussprach, ich war nie in Kassel. Mhm. Ich bin an dem Tag, als ich nach Kassel fuhr, direkt mit meinen Möbeln hin. Ich habe mir diese Stadt vorher nie angesehen. Ich hatte übers Internet eine Wohnungsannonce gesehen, da die Zusage für einen Besichtigungstermin. Und ich dachte, okay, das ist es jetzt. Und war natürlich schockiert von der Hässlichkeit dieser Stadt, ohne da jetzt den Kassel ein bisschen zu nahe zu treten. Aber es war eben etwas anderes. Es war nicht meine kleine, heile sächsische Dorfwelt. Unzerstört, Sie hatten es ja angesprochen. Ja? Also dann komme ich nach Kassel und sehe also auch die Wunden der Nachkriegszeit und eine ganz andere Architektur, eine Großstadt, die Straßenbahn fuhr vor meinem Haus lang. Also es war was ganz anderes. Ich fühlte mich da teilweise wie so ein Dorftrottel, so ein bisschen. Und das war aber, weil ich vorhin ja erwähnt hatte, wie wichtig mir mein Zuhause ist und vielleicht auch eine gewisse Biederkeit, aber in dem Moment spürte ich, nee, ich will hier raus. Das engt mich ein. Und das hing natürlich auch mit der Erfahrung von Kunst zusammen. Zu merken, mhm, es gibt mehr in der Welt und ich fühle mich gerade beengt hier und ich möchte mal raus und ich will was Neues sehen und ich will meinen Horizont weiten. Und die Chance zu haben, ohne Abitur an eine Universität zu kommen, als Erster meiner Familie zu studieren an der Uni, das war toll. Da dachte ich, das probiere ich jetzt mal.
Und Sie haben dann ja auch sehr früh angefangen, für Zeitungen zu schreiben, mhm, glaube ich.
Erstmal für die Lokalzeitung in Kamenz.
Ja.
Das war das allererste, das war so mein erstes bisschen Geld verdienen. Ja, da bin ich zu Volleyballturnieren, zu Jugendclubs, was man so macht, aber das war eine richtig gute Zeit. Ich denke heute noch an diesen Chefredakteur da und ich meine, im Lokal muss man wirklich, das ist das Erste, was man lernt, man muss sehr aufpassen, wie man die Namen in die Zeitung schreibt. Und ich war bei dem, ich glaube, 20-jährigen Firmenjubiläum der Teppichscheune und habe den Namen der Inhaber falsch geschrieben in dem Zeitungsartikel. Und dann kam die Wut entbrannt in die Redaktion und haben mich da runtergebuttert und haben auch den Redakteur verlangt und haben mit dem gesagt, wie können Sie denn da so einen Stümper hinschicken? Wie kann das denn sein? Wir reißen uns hier den Arsch auf. Wir sind unternehmerisches Risiko nach der Wiedervereinigung eingegangen, um dann so einen Artikel zu bekommen. Irgendwie auch schön, welchen Stellenwert die Zeitung damals noch hatte. Ja, also das ist so ein bisschen das Schöne an der Geschichte. Aber dieser Chefredakteur hat mich vor diesen Leuten in Schutz genommen und meinte, das passiert mal. Das ist auch ihm schon passiert. Und erst als sie raus waren, hat er mich dafür kritisiert und hat mir gesagt, wie oft und noch häufiger ich diese Namen schreiben muss. Am besten gebe ich denen den Zettel und den Stift und die schreiben das selber auf. Und wie er mir da den Rücken gestärkt hat, überhaupt wie er mich unterstützt hat, schreiben zu lernen, Informationen in Sätze zu packen, die nicht banal sind, die nicht überfrachtet sind, das war eine richtig gute Sache. Und Frank Öhl heißt der Mann. Ich glaube, der ist nicht mehr Chefredakteur, aber das war auch so eine sehr prägende Figur. Ja.
Danke, Frank Öhl. Mit der Faust in die Welt schlagen heißt Lukas Rietschels erster Roman, 2018 erschienen. Da war Lukas Rietschel 24 Jahre alt. Der Titel beschreibt ganz gut das Lebensgefühl, das die jungen Männer in diesem Roman umtreibt. Sie sind so voll von Wut und wollen eben am liebsten mit der Faust in die Welt schlagen. Ist das ein Gefühl, das Ihnen auch bekannt ist, Herr Rietschel?
Ja, also dieses Gefühl von niemand wartet auf mich und es ist hier keine Zukunft zu haben und zu sehen, dass alles verschwindet, dass alles schrumpft, dass Dinge marode sind, dass sie nicht funktionieren. Man könnte meinen, ich rede über die Jetztzeit, wenn man die Nachrichten liest, aber das war, naja, Mitte der 2000er Jahre, 2010er Jahre. Genau, es war, also alles schrie nach, du musst hier weg oder du bleibst hier und dann dann wartet eigentlich nur die Trostlosigkeit. Das klingt so hart, aber das war das, was ich wahrgenommen habe und weswegen ich den Eindruck hatte, ich muss gehen, ich muss das hinter mir lassen, denn sonst frisst mich diese Wut auch auf.
Aber erstmal haben Sie es sehr genau beschrieben. Mhm. Also ein Roman spielt in einem Dorf in der Oberlausitz und erzählt die Geschichte von zwei Brüdern, setzt ein im Jahr 2000 ganz hoffnungsfroh in der Baugrube für das Einfamilienhaus, was die Eltern bauen wollen. Und die beiden Jungs, so, ich weiß nicht, 5 und 7 Jahre alt in etwa, stehen da auf so einem Hügel und erzählt dann deren Geschichte bis ins Jahr 2015 und schildert deren Weg, glaube, das kann man mal jetzt so sagen, in die rechtsextreme Bewegung. Ich fand das sehr erschütternd zu lesen, weil sie auf jede Erklärung verzichten. Also es wird nicht psychologisiert, es wird so beschrieben, wie gesagt, es wird dieser Verfall beschrieben, es wird die Umgebung beschrieben. Aber eigentlich gibt es so nicht wirklich so diesen, ne, wo man dann immer so denkt, ja, da ist doch irgendwie was schiefgelaufen in der Kindheit und so, sondern wie nahezu zwangsläufig das passiert. Und mir ging es so beim Lesen, dass ich immer rufen wollte, nun tu doch mal jemand was. Mhm. Aber es hat eben leider niemand was getan. Niemand hat die Jungs irgendwie von der Kante gerissen und mal mit denen geredet. Es wird überhaupt sehr wenig geredet.
Das stimmt. Das ist auch etwas, was viele, die das Buch gelesen haben, artikulieren als Gefühl von, warum macht denn niemand was? Diese Hilflosigkeit, da am Rand zu stehen und eigentlich ist das Beste, was da passieren kann mit diesem Text, dass er das auslöst. Und klar, der Verlag hat es damals als ein sehr politisches Buch versucht zu präsentieren und auch als ein, müssen wir dran denken, 2018 hatten wir diesen großen rechtsextremen Aufmärsche in Chemnitz, diese Wir sind mehr Bewegung, also eine sehr polarisierte Zeit. Wann war sie nicht polarisiert, könnte man fragen, aber in diesem Zeitraum war es vor gut, ja, es war auch im Ende August war das ungefähr, damals 2018. Und das Buch ist aber eigentlich ganz still und es ist nicht das Laute, was vielleicht auch der Titel verlautbaren könnte, sondern es ist eben eine ganz langsame, leise Entwicklung dieser Kinder. Und das war mir wichtig, eben auch dann nicht zu erklären, nicht so haut drauf zu psychologisieren, sondern einfach nur zu zeigen. Es ist, als würde man einen Film sehen oder ein.
Ja, es ist alles so einfach da. Ja, es ist da. Der Hass auf die Sorben ist da. Und dann wird der abgelöst oder verdrängt, sagen wir mal, vom Hass dann auf die Flüchtlinge, die dann da sind.
Ich glaube, das ist so ein bisschen das Privileg des Debüts. Also, dass es nicht geschrieben ist für eine potenzielle Leserschaft, an die man denken muss, die man irgendwie auch mitnehmen muss und wo man Dinge erklären muss, wie diese ganze Sorbenthematik. Darauf habe ich komplett verzichtet. Das war gar nicht eine Methode von mir. Ich kannte es einfach nicht. Ich habe dieses Buch ja eben nicht geschrieben für ein Publikum, sondern erstmal für mich, weil ich wissen wollte, was ist da passiert in diesen Jahren? Und ich hatte dadurch, dass ich damals in Kassel war, eine gewisse Distanz dazu entwickeln können. Und die Frage war, warum sind die Menschen so laut geworden, so aggressiv geworden? Warum brannten damals so viele Flüchtlingsheime? Warum sind die Menschen so auf die Straße gegangen? Was ist das für ein Ton? Und ich hatte das Gefühl, vielleicht liegt eine Erklärung auch in meinem Aufwachsen. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen in meiner Kindheit. Vielleicht war das eben immer schon da. Und dann habe ich angefangen, in meinen Erinnerungen zu kramen und in meinem Aufwachsen zu kramen. Und es war nie gedacht als ein Buch, das etwas erklären sollte. Ich war darüber, bin ich bis heute erstaunt, dass Menschen zu mir kommen und sagen, das ist so, genauso bin ich auch aufgewachsen. Und das kenne ich. Und wie die Schule war und die Lehrer und die Nachbarn, das ist alles genau das Gleiche. Aber so schreibe ich ja kein Buch. Ich wollte etwas aus mir heraus erzählen. Das war nie gedacht als, daran könnt ihr alle anknüpfen. Es überrascht mich eher heute, dass diese Anknüpfung möglich ist. Dass also das, wie ich aufgewachsen bin, scheinbar eine Erfahrung ist, die ganz viele geteilt haben. Und eine Hilflosigkeit auch ist, die viele bis heute teilen. Und für diese Leute war das Buch, glaube ich, besser als für die, die dachten, sie kriegen jetzt hier den Rechtsextremismus erklärt. Das konnte das Buch nie erklären.
Nee, das versucht es ja auch nicht. Aber mir hat sich Verschiedenes eingeprägt. Also unter anderem, wie ich gerade schon angedeutet habe, auch diese Sprachlosigkeit. Also den Kindern wird ja nichts erklärt. Also da ist plötzlich ein Hakenkreuz auf dem Stein und die fragen, was ist denn das? Nichts. Oder plötzlich 9/11, 11. September 2001. also wird gar nicht erklärt. Was, ja. Also es wird so gar nichts erklärt. Also es gibt das Schweigen und dann gibt es das Schreien. Mhm. Und also diese, ich weiß nicht, atavistische Männlichkeit, in der sich dann die jungen Männer gefallen, saufen, raufen, ja, laut sein, hassen, prügeln.
Das ist etwas, was dieses Buch für mich ausmacht und auch jetzt, es wird ja gerade verfilmt oder ist fast fertig, jetzt gerade im Schnitt. Ich habe gestern die Regisseurin getroffen, die gerade mit tiefschwarzen, regelrechten Augenringen mir gegenüber saß, weil sie gerade 8 Stunden im Schnittraum verbringt. Aber was dieser Text eben kann, ist durch die Augen der Kinder die Erwachsenen zu zeigen und so eben deren Hilflosigkeit vor allem zu zeigen. Man ist so sehr auf die Kinder fokussiert und fragt sich oft, naja, wieso ist das denn der Fall? Und dann schaut man sich die Erwachsenen an, die in diesem Umkreis um sie herum leben und wie die eigentlich so sind. Und dann stellt man fest, ah, okay, die haben alle echt ganz schön was mit sich rumzuschleppen. Und da sind Träume geplatzt, da sind Erwartungen nicht in Erfüllung gegangen. All diese Wünsche vielleicht auch in diesem Wiedervereinigungsprozess irgendwie unter die Räder gekommen. Und dass man sich dann eben nicht die Zeit nimmt und mal so ein Kind zur Seite nimmt und was erklärt, ist nur logisch. Also es gab in diesen Nachwendejahren, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, auch mit meiner Familie, gab es wichtigere Dinge. Erstmal zu wissen, wie läuft es mit dem Job weiter? Müssen wir hier wegziehen? Reicht das Geld noch? Was ist eine Versicherung? Wie läuft denn das? Kredit, wie nimmt man das auf? Ja, gab es vorher, es gab keine Privatkredite in der DDR. Das war alles nicht da. Und da, um sich selber zu drehen und dann aber auch noch mit seinen Kindern zu verhandeln, das ist natürlich das ist ein guter pädagogischer Anspruch, der vielleicht dann nicht immer so gelingt. Und dann suchen sich die Kinder Ersatzgruppen und rutschen da so rein. Und das ist, was die Regisseurin auch versucht hat umzusetzen. Sie hat einen großen Teil dieses letzten Buches, das Buch ist ja in 3 Unterbücher mehr oder weniger geteilt. Und das dritte ist ja sehr politisch, da geht es viel um Demonstrationen, da geht es eben um diese Geflüchtetenbewegung. Sie hat es sehr viel davon ausgespart und sich viel auf die Kinder konzentriert, weil sie sagte, da liegt der Schmerz und da liegt das Universelle auch an diesem Text. Und das ist, was mich total erstaunt. Dieses Buch hat in Italien extrem Erfolg, bin mehrere Mal jetzt da gewesen dieses Jahr, weil die auch vor einer rechten Regierung stehen und sich fragen, wie konnte das denn passieren? Und natürlich steckt ganz viel DDR in diesem Text. Und unter all diesen Ebenen steckt auch etwas, was man geschichtlich wissen muss. Und sie haben die Sorben angesprochen. Aber es steckt eben auch etwas Universelles darin, nach der Frage, wie wächst man auf und was passiert, wenn man so aufwächst wie diese Jungs in eine vermeintliche Zukunftslosigkeit. Und das ist etwas, was wir in vielen westlichen Nationen, die industriegesellschaftlich geprägt sind, können wir das heute beobachten. Ob das in den USA ist, wir sehen das in Italien, wir sehen das selbst in Schweden und in Dänemark können wir ähnliche Dinge beobachten. Und scheinbar führt es dann oft zu einer ähnlichen politischen Konklusion.
Lukas Rietschel hat 2 Romane veröffentlicht, die in seiner Heimatregion spielen, in der Oberlausitz in Sachsen. Diese Romane erzählen verschiedene Geschichten, aber es gibt einige Motive, die sie verbindet. Mhm. Also das Sterben der Orte, der Verfall und Abriss, aber auch der Alkoholismus, die Scheidung des Elternpaares. Hat Ihnen eigentlich schon mal jemand vorgeworfen, dass Sie immer so düster schreiben,
Ja, das kommt vor, dass es so traurig sei und so trist sei. Wie gesagt, für mich ist die Tristesse nichts Trauriges. Für mich ist Tristesse auch etwas Schönes. Auch der Verfall kann etwas Schönes sein, zumindest von außen betrachtet. Und klar ist, das vermittelt jetzt nicht immer das optimistischste Bild von unserer Gesellschaft und von unserer Gegenwart.
Sie sind ja frei zu schreiben. Ich wollte mal wissen, also Sie sind schon drauf angesprochen.
Ja, natürlich, das kommt vor. Ich glaube, ich bin auch, also da sind auch Menschen dabei, die denken, dass ich ein grundsätzlich sehr trauriger Mensch bin, weil ich diese Texte so schreibe. Das bin ich, glaube ich, nicht. Man kann auch, das hat auch die Regisseurin ganz gut hinbekommen, in vielen Dialogen auch einen gewissen Humor rauszuholen. Der ist auch in meinen Theaterstücken, steckt der so ein bisschen dazwischen. Und das ist tatsächlich das Erste, was ich auch den Theaterregisseuren immer wieder sage. Ich weiß, ihr seht auf den ersten Blick die Sprachlosigkeit und die Melancholie und die Traurigkeit, aber wenn ihr genau hinschaut, da kann auch ein Funke Witz drin sein. Und
Okay, ja. Also den habe ich so, ehrlich gesagt, den Roman auch noch nicht entdeckt. Ich habe eher so den Eindruck, dass Ihre Protagonisten, Sie haben es ja auch gerade ganz schön erklärt mit den Eltern, die sind so verloren in der Welt, die haben so keinen sicheren Stand und Halt. Und ich habe mir damit aber auch erklärt, meine Sympathie für diese Figuren, selbst wenn sie dann Schläger werden, weil man irgendwie so mit dieser Verlorenheit so ein bisschen mitfühlt. Lassen Sie uns noch mal kurz über Ihren jüngsten Roman sprechen, Raumfahrer. Mhm. Da erzählen Sie unter anderem die Geschichte vom jüngeren Bruder des berühmten Malers Georg Baselitz. Günther Kern heißt der. Das Buch spielt so auf verschiedenen Zeitebenen, direkte Nachkriegszeit bis heute. Also wieder sehr schnörkellos geschrieben, wie das erste auch. Wenige Adjektive.
Daran arbeite ich.
Naja, Wolf Schneider, der berühmte Journalistenlehrer, wäre vollkommen begeistert. Sparsam mit Adjektiven. Ist sogar ziemlich spannend, das Buch. Man lernt auch nebenher eine Menge. Also eine klare Lektüre-Empfehlung von mir. Was mich gewundert hat, Herr Rietschel, Sie sind ja mit dem ersten Roman zu so einer Art Osterklärer geworden und in viele Diskussionen eingeladen worden, wenn es um Ost und West und Rechtsextremismus geht. Mhm. Und Sie haben ja mehrfach beklagt, dass der Westen so ein Bild vom Osten hat, das nur Stasi-Täter und Stasi-Opfer kennt. Und jetzt haben Sie selbst einen Roman mit einem Stasi-Plot geschrieben.
Zumindest ein Teil des Plottes hat mit der Stasi zu tun, das stimmt. Das ließ ich in dem Fall nicht ganz vermeiden, weil die Familiengeschichte das so mitgebracht hat. Und es wäre eher ein, also klar, man könnte auch einen künstlerischen Akt daraus machen, sie versuchen außen vor zu lassen, aber Fakt ist ja, dass diese Stasi, wie sie vor allem in den 70er, 80er Jahren am Ende dann war, diesen Staat völlig durchsetzt hatte und in den Familien war, in den Betrieben war, in den Freundeskreisen, in den Nachbarschaften. Sie war eigentlich überall und wir können das statistisch gut sehen. Wir können das auch in all den Berichten sehen, die wir im Bundesarchiv finden können. Man kann eigentlich diese DDR nicht ohne die Stasi denken. Das ist völlig unmöglich, weil sie so omnipräsent ist, als ein Schatten, der immer anhaftet. Da musste ich mich dann auch selber irgendwie korrigieren, weil sie haben schon recht, das ist das Bild, das der Westen hat, wenn er an die DDR denkt. Dabei ist die DDR-Geschichte logisch viel vielfältiger und umfangreicher, als sie darauf zu reduzieren. Mir ist kein Weg eingefallen damals, das aus dem Buch rauszunehmen. Ich dachte, das ist, und vor allem, weil es ja auch noch nicht nur eine DDR-Familiengeschichte betrifft, sondern ja auch noch den Bruder im Westen. Und es ja auch noch damit zusammenhängt, wie kam die DDR an Devisen. Das hängt ja mit dem Gemäldeverkauf und all diesen Dingen dann am Ende zusammen. Das heißt, es ging hier nicht nur um das wirklich Zwieträchtige dieses Ausspionierens, sondern es hatte noch ganz andere politische Komponenten und ich glaube eben auch künstlerische mit Auswirkungen auf das Werk von Georg Baselitz, sodass mir daran gelegen war, das dann doch aufzunehmen und das mit einzuflechten und aber an einer Stelle im Roman das, glaube ich, auch zu reflektieren. Also zumindest Jan, der andere Protagonist in der gegenwärtigen Zeitebene, sind ja, Sie hatten es angesprochen, mehrere, der das auch reflektiert und das auch kritisiert und der auch sagt, also dieser Blick und diese Stasi-Männer und diese Stasi-Filme und das ist also das, was haften bleibt, dass das eigentlich nicht ausreicht. Aber in dem Fall, wie gesagt, klingt nach einer sehr schlechten Ausrede, aber es war nicht möglich, diese Familiengeschichte ohne die Stasi zu erzählen. Sie ist mehr oder weniger in diese Familie verflochten.
Mich hat es auch nicht gestört beim Lesen.
Sie haben total recht. Ja. Das ist ein guter Punkt.
Aber ich meine, wenn wir nochmal sind bei diesem Punkt mit den Ost-West-Debatten, Sie werden ja, wie gesagt, schon seit dem ersten Roman gerne dazu befragt. Mhm. Und immer wenn ich denke, so jetzt ist wirklich alles gesagt dazu,
dann kommt Dirk Oschmann um die Ecke.
Dann kommt Dirk Oschmann um die Ecke mit seinem wütenden Essay. Ja. Oder auch so ein ganz feiner Roman, Anne Rabe, Die Möglichkeit von Glück. Wie erleben Sie das? Finden Sie das gut, dass diese Debatte immer weitergeht? Oder denken Sie manchmal, oh, jetzt ist echt mal gut?
Mein Problem ist, das ist, glaube ich, ein Prozess, den ich gegenwärtig durchmache, dass unsere Folie dieser DDR- und Nachwendezeit, die wir dann oft anwenden auf politische Phänomene, nennen wir den das Erstarken der AfD, ja, oder Überalterung ländlicher Raum und so weiter und so fort. Das ist sozusagen unser Erklärungsmodell. Und das haben wir uns so schön zurechtgelegt. Und dann nehme ich auch alle meine ostdeutschen Bekannten mit rein, die da also intellektuell tätig sind, dass wir uns das oft so einfach machen, die Gegenwart damit zu erklären. Und da mache ich mich nicht frei davon. Ich meine, wie können wir uns das sonst erklären, dass Phänomene der Überalterung, der Deindustrialisierung, des Erstarkens von rechten Parteien eben in anderen Ländern dieser Welt genauso, wenn nicht sogar noch größer ausgeprägt ist als bei uns in Deutschland? Warum ist das der Fall? Meines Wissens
nach. Aber es gibt auch Gegenbeispiele.
Natürlich gibt es auch Gegenbeispiele.
Es gibt kein Naturgesetz, das Deindustrialisierung zu Rechtsextremismus führt.
Das stimmt. Trotzdem sehen wir, dass die Demokratie auf einer harten Probe steht gerade und dass das nichts damit zu tun haben muss, dass ein Land mal geteilt war und ein Teil dieses Landes eine sozialistische Regierungsstaatsform hatte. Also da machen wir es uns manchmal ein bisschen zu leicht und vor allem, das ist das, was mich stört daran, es ist so wahnsinnig pathologisch. Also wir können kaum eine Diskussion
führen. Die Kranken
führen.
Sind alle im Osten?
Ja, es ist so.
Und die Gesunden im Westen?
Wenn Sie so verschärfen wollen, ja. Es ist so wahnsinnig psychologisierend, wie dieser Diskurs geführt wird. Also es geht da, und die sind zu Recht da, will ich nicht anzweifeln, aber diese Befindlichkeiten von, es ist ein tolles Bild, ja. Ja, und der Staat ist weg und die Industrie ist weg und das Gesellschaftssystem zusammengebrochen. Ist doch klar, dass die Leute unzufrieden sind. Und das ist das, was wir immer so anwenden, was wir immer so sehen. Aber dass wir vielleicht mal tiefer reingehen und uns fragen, okay, aber ist das, was an Demokratie kam, das, was sich viele Menschen gewünscht haben, ist es eingetreten? Ist also diese Art von Mitbestimmung, die SED in den letzten Jahren ihrer Herrschaft ja zum Wanken gebracht hat, dieser Wunsch nach Mitbestimmung, nach Demokratie, nach Teilhabe, konnte man das einhalten? Hat es funktioniert? Und ich glaube nicht. Ich glaube, dass unsere Demokratie, wie sie heute ist, wahnsinnig kompliziert ist, dass sie mitbestimmt wird von ganz vielen nicht direkt oder demokratisch legitimierten Prozessen. Da sind Gerichte drin, da sind NGOs drin, da sind Lobbygruppen drin. Ich möchte gar nicht, dass es so verschwörungstheoretisch klingt, aber es ist unglaublich schwer geworden, Demokratie zu verstehen, Prozesse zu verstehen, diese Strukturen zu verstehen, auch für mich als informierten Bürger. Und noch mal mehr, wenn sie gar keinen Erfahrungshorizont mit demokratischen Prozessen machen können, wie viele das in Ostdeutschland eben gemacht haben oder nicht. Ja. Und dann kommt das verbündet mit einer nicht eingehaltenen Aufstiegslogik durch den Neoliberalismus. Denn was hat Demokratie oft gemacht? Sie kam zusammen mit der Marktwirtschaft und hat etwas versprochen und beides ließ sich nicht so ganz einhalten.
Ein weites Feld.
Das Riesenfeld, aber
wie es bei Fontane heißt, was erklärt natürlich trotzdem nicht den Rassismus und es erklärt, finde ich, auch nicht den Rechtsextremismus. Überhaupt. Herr Rietschel, ganz zum Schluss, weil uns die Zeit leider wirklich wegläuft, wollte ich noch mal ein bisschen das Fenster aufmachen und Sie fragen, also Sachsen und Heimatverbundenheit und auch Biederkeit in Ehren, reizt es Sie nicht vielleicht doch, und sei es nur für ein Jahr, mal ganz woanders hinzugehen? Portugal? Senegal?
Ich war jetzt für immerhin fast 3 Monate in Los Angeles für ein Stipendium in der Villa Aurora. Das war schon nett, aber zu Hause ist schöner.
Danke, Lukas Rietschel, der übrigens auch fürs Theater schreibt. Da haben wir jetzt diesmal gar nicht drüber gesprochen.